Hallo, ich bin der fröhliche Florian und ich mache den Echte Papas Podcast. Übrigens ist mir aufgefallen, ich sage sehr häufig oder sehr häufig nicht, warum ich den eigentlich mache. Ich mache den, weil ich überzeugter Papa bin. Und an der anderen Leitung sitzt der...
Der fröhliche Florian finde ich ja wieder ein
super... Jetzt musst du was mit M machen.
Bin ach so, also auf der anderen Leitung sitzt der mutige Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health. Und gemeinsam sind wir die, komm, wir ziehen durch, echten Papas.
Papas. Ja, finde ich gut. Das finde ich, das kam ja aus der Pistole geschossen. Das ja. Ging sehr schnell. Also du kennst dich ja aus. Du kennst dich aus mit Adjektiven. Dann wäre meine heutige Frage wäre, Marco, wie viel Gefühle kannst du innerhalb von 10 Sekunden benennen?
Oh, das wäre mal eine interessante. Ab jetzt, okay. Wut, Trauer, Freude, Mut, Fröhlichkeit, hatten wir schon Wut, Neid, Missgunst, ist das gleiche, ne? Oder? Ärger, Beschämt, Scham,
Aber es ist okay.
Die 10 Sekunden sind doch sicher schon längst wieder.
Ja, die sind schon dreimal vorbei.
Oh ja, das war schwierig. Darauf hättest du mich mal vorbereiten können auf diese Frage. Okay, genau. Also es gibt ganz, ganz viel mehr, aber.
Ja, das ist in der Tat, das ist nicht so einfach, ne? Also es ist nicht so einfach, wirklich so viele unterschiedliche Gefühle außer Wut, Freude und vielleicht noch Ärger zu kennen.
Mhm.
So, ne, gibt ja irgendwie, ich weiß nicht, war es ein Sprichwort oder gibt es eine Statistik oder was auch immer, irgendwie von wegen Männer kennen meistens nur 2 Gefühle, Wut und Ärger. Nee, Wut und Freude.
Na,
egal, irgendwie komm. Irgendwas war da. Naja, worauf will ich hinaus? Also,
genau.
Wir wollen mal über Gefühle sprechen, aber nicht nur über Gefühle, sondern in erster Linie wollen wir über unsere Söhne sprechen, die ja später irgendwann auch Väter oder Männer werden. Und dafür haben wir uns eine Gesprächspartnerin eingeladen, die Anne Dittmann.
Genau. Und vielleicht muss man noch einmal hinzufügen, dass wenn unsere Söhne später Männer oder Väter sind, sie natürlich nicht das Defizit haben sollten, nur 2 Gefühle zu kennen, sondern
sie sollten in 10 Sekunden viel mehr sagen können.
Genau. Und die Anne hat dazu ein ganz interessantes Buch geschrieben. Das lautet nämlich Jungs von heute, Männer von morgen, was unsere Söhne für eine gleichberechtigte Zukunft von uns brauchen. Und da geht es tatsächlich viel um Gefühle, aber auch viel um andere
Zugang. Naja, genau. Also Zugang zu Gefühlen, also ne, also die grundlegenden, sagen wir mal Strukturen, die es braucht, um zum Beispiel mehr Emotionen benennen oder für sich selbst auch spüren zu können.
Genau. Was total wichtig ist, weil natürlich gerade die Männerrolle auch total im Wandel ist. Und dieser Wandel funktioniert natürlich nur dann oder funktioniert schneller, wenn auch die nächste Generation sich wandelt. Also unsere Generation, aber halt auch die Generation, die wir erziehen.
Na. Genau. Ich finde es auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, was wir auf jeden Fall besprechen sollten mit Anna.
Genau. Und deshalb freuen wir uns, dass die Anne Dittmann heute unsere Gästin ist.
So, da sind wir wieder. 14 Tage später. Heute haben wir Anne bei uns. Anne war schon mal bei uns. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Anne Dittmann. Hallo, Anne. Anne Dittmann muss man vielleicht einmal der Vollständigkeit halber nochmal sagen.
Vielleicht fühle ich mich alle so, dass allen direkt sagen, ach, natürlich die Anne.
Die Anne.
Okay. Auch so ein einschlägiger Name.
Und ja, ich würde mal sagen, wir haben eine Menge zu besprechen. Oder wir haben, Marco und ich, wir haben eine Menge Fragen an dich. Und deswegen fange ich auch gleich mal an. Anne, du hast einen Sohn.
Ja.
Und hast auch ein neues Buch geschrieben. Jetzt fragt man sich, okay, was hat das miteinander zu tun? Genau.
Wie die es sehen können, ich halte gerade das Buch in die Kamera.
Genau. Und deswegen frage ich nämlich, beziehungsweise fange ich nämlich an, dass du einen Sohn hast. Und du hast hier ursprünglich Mädchen gewünscht, weil du weißt, wie man Mädchen empowern kann. Du hast jetzt einen Sohn, hast dieses Buch geschrieben. Was hat dich dazu gebracht, dich so intensiv mit der Erziehung von Jungen zu beschäftigen?
Ja, also genau, ich habe dieses Buch geschrieben, der Titel lautet Jungs von heute, Männer von morgen, was unsere Söhne für eine gleichberechtigte Zukunft von uns brauchen. Ich muss noch ablesen, voll peinlich, aber genau, und ich habe dieses Buch geschrieben, also angefangen vor, ich glaube schon 1,5, 2 Jahren. Also ich bin so eine super langsame Schreiberin und recherchiere bis sonst wo, bis nach Buxtehude alles durch, bevor ich dann irgendwie mal anfangen kann zu schreiben. Also ich bin so eine Recherchemaus. Und genau, du hast schon gesagt, ich habe mir damals ein Mädchen gewünscht und zwar aus dem super einfachen Grund, weil ich dachte, ja, bei einem Mädchen habe ich irgendwie einen Fahrplan, dass ich weiß, wie ich es feministisch erziehen kann. So, nämlich ungefähr auch so, wie ich erzogen wurde. Ich bin ja ostsozialisiert, ne? Meine ganze Familie kommt aus dem Osten, meine Großmütter, die eine war Ingenieurin, die andere Zahnärztin, die haben alle immer gearbeitet, alle Vollzeit gearbeitet, waren alle unabhängige Frauen und es wurde auch wirklich einem als Frau und als Mädchen immer so vermittelt und deswegen, da bin ich hineingewachsen, wie man das macht. Und bei einem Jungen hatte ich einfach keinen Fahrplan, da war ich so ratlos, da war ich so, ja, also wenn ich mir jetzt einen Jungen vorstelle, ich kann damit nicht so viel anfangen. Also einfach nur irgendeinen Jungen vorgestellt habe, ne? Da dachte ich, ich kann damit nicht so viel anfangen mit der Art, mit wie Männer sind und mit der Gewalt und mit diesen einseitigen Interessen und Fußball und Autos und so weiter. Ne? Also dieses ganze Klischee hat sich mir abgespult vor meinem inneren Auge und ich dachte, und da habe ich gerade nicht so Lust drauf. Und dann war klar beim Outing, da ist bei der Frauenärztin, da ist ein Penis. Und dann war das klar, ich werde einen Sohn bekommen. Oder zumindest ein Kind mit Penis. Ja, man weiß ja dann doch irgendwie nicht genau, ne? Aber ja, und dann musste ich mir Gedanken machen und dann musste ich erstmal einen emotionalen Zugang dazu finden, weil mir tat das auch total leid. Also ich war wirklich so innerlich zerrissen und habe mich als schlechte Mutter gefühlt und dachte, das kann doch nicht sein, dass meine Freude mir hier verdorben wird oder dass ich mich selber nicht mehr so freuen kann, nur weil mein Kind nicht so ist, wie ich mir das gewünscht habe. So, also wie fies auch, ne? Und ich wollte das nicht, ich wollte das auch nicht fühlen. Und dann musste ich erstmal wirklich einen emotionalen Zugang zu diesem kleinen Kind, zu diesem Baby in meinem Bauch finden. Und habe mir dann wirklich auch vorgestellt, wie es da so total unbedarft so in meinem Bauch rumschwimmt und wie es so sich einfach freut, am Leben zu sein. Und komplett nochmal, ne, so was Kleines, Zärtliches, weg von diesen all diesen Männlichkeitsklischees und Gedanken und habe dann gedacht, okay, ich kann dich quasi von diesen Männlichkeitsnormen und Klischees, die ich halt irgendwie so abgespult habe, trennen. Also du bist ein ganz eigenes, kleines, zartes Wesen da in meinem Bauch erstmal und hast mit der Gesellschaft jetzt erstmal nicht viel zu tun. Und das hat mich dann schon so innerlich so berührt, dass ich dadurch meinen Zugang finden konnte. Und nun ist diese Situation 10, 11 Jahre her. Man ist ja auch fast ein Jahr schwanger. Also genau, ein Jahrzehnt ist vergangen und ich lebe mit diesem Jungen und kann sagen, es ist komplett anders als all meine Befürchtungen quasi mir das vorher erzählen wollten. Mein Sohn hat vielseitige Interessen, ist total liebevoll und zärtlich und emotional und guckt aber auch gerne Fußball, lackiert sich aber auch gerne die Nägel, so alles. Also da ist einfach alles dabei und er ist einfach ein komplexes Wesen geworden. So. Und dann habe ich mir gedacht, es gibt halt keinen Ratgeber, keine Anleitung dafür bisher auf dem Markt. Und ich selbst lerne auch gerne noch dazu, weil, ne, also mein Sohn ist jetzt noch nicht irgendwie erwachsen oder so und natürlich bei uns kommt dann auch, es steht die Pubertät bevor und dann nochmal ganz andere Dynamiken in der Jugendzeit und so weiter, ne, und auch anderer Druck von außen. auch in Hinsicht auf die Männlichkeitsnorm. Und von daher habe ich mir dann gedacht, letztendlich war es aber eigentlich auch so ein Punkt, ich habe einen Reel gesehen auf Instagram, wo über Jungenerziehung gesprochen wurde. Und ich habe auch gemerkt, in der feministischen Bubble, da gibt es so eine Härte Jungen gegenüber. Also wirklich so, also vor allem auch von Influencerinnen, Feministinnen, die, wo ich halt einfach merke, wir haben da gerade noch nicht so einen zärtlichen Zugang gefunden, wie wir Jungs erziehen wollen. Und da, ich habe nicht nur dieses eine Reel gesehen, sondern mehrere, wo ich einfach merke, da wird dann Jungsmüttern gesagt, ja, das muss der Junge dann einfach mal aushalten und Mädchen geht das noch schlechter und so weiter. Und dann denke ich mir, das kann nicht der Weg sein. Also, dass wir jetzt irgendwie Jungs zu Feministen erziehen wollen, indem wir ihnen sagen, das hältst du jetzt einfach mal aus. Das ist genau die Härte, von der wir weg wollen, die ja die Männlichkeitsnormen ja auch mittransportieren wollen. Diese Härte, mit der Jungen erzogen werden, dieses Unemotionale. Und genau, und dann habe ich mir gedacht, nee, es braucht unbedingt einen Ratgeber für die ganzen Feministinnen, der halt einfach zeigt, so, was ist denn wirklich ein gangbarer Weg, ne? Und der ja auch also einfach eine andere Perspektive offenbart. Und zwar nicht nur so, wie wollen wir unsere Söhne nicht erziehen, so welche Arschlöcher sollen sie nicht werden, sondern ja, was ist denn der Weg? Und da habe ich mich ganz doll in die Männlichkeitsforschung eingewühlt und mich ganz viel mit Caring Masculinity auseinandergesetzt. Ne? Also das Buch handelt letztendlich von fürsorglichen Männlichkeiten. Und das ist eine Vision, die ich einfach an die Hand geben möchte. Einfach damit wir einen Weg haben, wo wir unsere Söhne hinbegleiten können. Eine positive Stoßrichtung quasi. Und ich finde, das ist mir gut gelungen.
Ja, aber, und ich muss noch einmal kurz ergänzen, du hast gerade gesagt, du wolltest einen Ratgeber schreiben für Feministinnen, aber letztendlich ist es ja ein Ratgeber für alle und gerade auch für Männer, weil für Flo, für mich, aber auch für alle anderen, weil das Männerbild ja so im Wandel ist und auch die Männer, ich sag mal, gewandelt werden wollen, aber vielleicht noch nicht so genau wissen, wie. Und da sind wir ja schon wieder bei den Schubladen, die du anfangs ja auch im Kopf hattest, völlig zu Unrecht. Und man weiß auf der einen Seite, glaube ich, ob der Schwierigkeit mit diesen Schubladen und trotzdem finden wir uns alle relativ schnell wieder darin, weil es einfach auch eine gewisse Prägung ist. Ich mache mal die Schublade auf, guck rein und sehe, oh, Gefühle, schwierig für Jungs und für Männer. Wie siehst du denn das nach deiner ganzen Recherche und nachdem du den letzten Satz deines Buches geschrieben hast? Wie kriegen wir denn unsere Jungen dazu, ob groß oder klein, einfach mehr zu fühlen und auch Verantwortung für die Gefühle zu übernehmen?
Verantwortung für, das ist halt das Ding, ne? Man kann nur dann Verantwortung für die eigenen Gefühle übernehmen, wenn man sie ja auch fühlen und reflektieren und einordnen kann. So, das heißt, diese Kompetenz müssen wir Jungen vermitteln. Und ich fand das ganz spannend. Ich habe in der Recherche mit der Kleinkindpädagogin und Autorin Susanne Mierau gesprochen, weil die sich auch in ihrem letzten Buch sehr viel mit Emotionen beschäftigt hat. Und sie hat mir erzählt, und das war irgendwie komischerweise wirklich neu für mich, dass ich dachte vorher, dass quasi die Kinder so von Natur aus so eine die ganze komplette Bandbreite an Gefühlen hätten und wir Erwachsenen könnten das mit unserer Erziehung quasi entweder erhalten oder zerstören. Und dann hat sie mir erklärt, nee, das glauben viele Menschen. Aber am Anfang haben Babys erstmal und vielleicht auch Kleinkinder, so mit einem Jahr oder so, erstmal nur Affekte. Also etwas ist gut oder etwas ist schlecht. Und entweder freue ich mich oder ich schreie so quasi. Das heißt, da ist nicht von Natur aus irgendwie alles da, ne? Es gibt erstmal nur Affekte. Und wir Eltern sind quasi dafür verantwortlich, aus diesen Affekten ja komplexe Emotionen zu machen, also beziehungsweise unseren Kindern dabei zu helfen, sie zu entfalten. Und da kommen wir nicht drum rum, über Gefühle zu sprechen, Gefühle in gewissen Momenten, wenn sie da sind, halt auch wirklich wahrzunehmen und dem Kind zu sagen, oh, jetzt bist du wütend, oder? Oder du bist gerade traurig. Und ich habe auch tatsächlich, als sie mir das gesagt hat, da habe ich an meinen eigenen Sohn gedacht und wie hilfreich das auch immer war, wenn ich seine Gefühle benannt habe, weil er war irgendwie so 2, 3 Jahre alt und die können sich einfach noch nicht so äußern und sie kommen nicht an und sagen, Mutter oder Papa, ich bin gerade sehr wütend, so, sondern die schreien dann halt einfach. Und ich habe dann beobachtet, vielleicht, was gerade passiert ist, dass er sein Kuscheltier hat fallen lassen oder so und ich bin mit dem Kinderwagen weitergefahren oder so. Oder ich musste ihm etwas wegnehmen oder so, ne, weil es irgendwie spitz war oder scharf. Und er hat geschrien und habe ich erstmal gesagt, bist gerade wütend oder bist du gerade traurig? Und dann war es vom Schreien bei ihm im Gesicht, schreien, dann plötzlich so, ja. Und dann konnten wir plötzlich darüber sprechen. Also wie wohltuend das auch für Kinder ist, dass sie gesehen werden in dem, was sie fühlen und dass wir das ausdrücken und die können das tatsächlich dann so andocken an ihre Gefühlswelt und verknüpfen auch tatsächlich, das, was ich gerade mache, das ist anscheinend Wut. Und wenn wir halt also als Eltern nur in der Lage sind, 3 verschiedene Gefühle irgendwie dann zu benennen, dann werden sie auch ihr Inneres nur mit 3 verschiedenen Vokabeln quasi verknüpfen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir da wirklich auch so facettenreich anbieten. Bist du gerade eifersüchtig? Bist du gerade, schämst du dich gerade? Bist du gerade frustriert oder wütend oder traurig? Also, dass du wirklich immer wieder darüber sprechen und mittlerweile, mein Sohn ist ja nun schon in der Grundschule, kann er auch wahrnehmen, dass er verschiedene Gefühle gleichzeitig fühlt. Also er freut sich, aber er ist auch traurig, oder ne? Also das können die dann mittlerweile schon, wenn man das übt und übt und übt. Und da muss man jetzt, Susanne Mira hat gesagt, da braucht es nicht unbedingt ein Gefühlsbuch dafür, sondern es ist wirklich reden, über Gefühle sprechen. Ja, und wir werden da uns auch weiterentwickeln müssen und irgendwann werden unsere Söhne uns wahrscheinlich damit überragen und dann können wir wiederum zuhören und dazulernen, aber das macht ganz, ganz viel aus.
Ja, also und tatsächlich, wir hatten einmal einen Gesprächspartner vor ein paar Monaten, der hat mal gesagt, wenn wir jetzt mal in erster Linie an unsere Zuhörer gehen, Männer kennen eigentlich nur 2 Gefühle, Wut und Freude. Und da ist einiges dran. Das heißt, da kann man auch mal an sich selbst arbeiten und schauen, ob man vielleicht neben diesen 2 Gefühlen noch mehr in sich fühlt und entdeckt. Und wo du noch gerade gesagt hast, so man braucht kein Gefühlsbuch. Meine Frau hatte ja ein paar Jahren einen Bilderbuchladen und es gab tatsächlich ein Wimmelbuch der Gefühle, nannte sich das. Und das fand ich sehr gut, weil es wirklich einfach mal Gefühle benannt hat. Ne? Also wir fühlen es vielleicht in uns drin, aber wir wissen nicht, wie es heißt. Und jedes Gefühl hat ja eigentlich auch einen Namen. Und das einmal auszusprechen, glaube ich, hilft schon, auch diese ganze Palette und Bandbreite zu sehen.
Ich würde auch nicht sagen, kauft es nicht. Wir haben auch verschiedene zu Hause. Und ich fand das auch schön, die zu lesen. Also so Gefühlstagebücher oder das eine Buch. Ich versuche mich gerade zu erinnern, was ist das für ein Gefühl, heißt das oder so. Das fand ich auch total schön. Und ne, also was du gerade meintest, dass Männer nur 2 Gefühle fühlen würden, ich meine, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, ne? Aber
ja.
Einfach, ne, ich habe gerade die Seite aufgeschlagen. Susanne hatte nämlich im Interview gesagt, dass Studien zeigen, dass jungen Männer durch Erziehung allgemein weniger starke Glücksgefühle, Geselligkeit, Vertrauen und Zartgefühle empfinden als Mädchen und Frauen. Also die Studienlage gibt es schon auch her, dass gewisse Gefühle weniger gefühlt werden.
Ja, finde ich ganz spannend. Ich wiederum habe auch noch die Erfahrung gemacht, ich habe letztes oder vorletztes Jahr mal einen Artikel über eben auch Emotionen geschrieben und das Emotionsrad kennengelernt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Emotionsrad, das im Grunde genommen eigentlich nichts anderes als das, was Marco, du gerade mit dem Wimmelbuch gesagt hast oder eben du, Anne, mit dem, was ist das Gefühl? Gibt es quasi eine Art Rad, was die Obergefühle dann nochmal vertieft. Ne? Also du sagst, es gibt ja eine Angst zum Beispiel, kann sich ja in ganz unterschiedlichen Ausprägungen. So, und diese Differenzierung dann im Endeffekt, womit du dann ja auch wirklich in die Tiefe steigst und dann plötzlich ein Gefühlsrepertoire kennenlernst. Das ist nicht so einfach. Und du hast gerade, jetzt überschlagen sich die Gedanken in meinem Kopf, du hast gerade eben ja auch gesagt, dass das von der Studie her, dass das viele Männer früher diese ganz zart beseiteten Gefühle relativ schnell wieder vergessen.
Naja, also was heißt vergessen? Entweder werden sie nicht entwickelt oder
nicht entwickelt, genau.
Werden entwickelt und dann kommt aber, ist der Männlichkeitsdruck so groß, dass sie es im Alter von 8, 9, 10 Jahren halt einfach wirklich wieder verkümmern lassen. Das kann
richtig
passieren.
Genau, und diese Verlässlichkeit und auch die Tränen, also das Gefühl, den Zugang dazu, entweder nicht zu erlernen oder gegebenenfalls über einen Zeitraum X dann irgendwann wieder zu verlernen. Das zumindest ist auch gerade ja in vorangegangenen Generationen immer übliche Wesen. Wie können wir den Zugang zu unseren Söhnen aufrechterhalten? Wie können wir den sozusagen, ne, diese Tür offen lassen, um es mal plakativ zu machen?
Ihren Zugang zu ihren Gefühlen oder den Zugang zu unseren Söhnen, zur Beziehung?
Genau. Sie zu ihrer Verletzlichkeit, zu ihren Gefühlen, zu ihren Tränen.
Ja, ich glaube, der Knackpunkt, also ich meine, die Sorge ist sicherlich bei vielen Eltern, dass sie sagen, ja, ich mache ja einiges und ich engagiere mich, aber dann kommt er in die Kita, wo er dann irgendwie ausgelacht wird, wenn er weint. Oder dann kommt er, in der Kita ist es oft noch okay, also in vielen Milieus ist es da noch gestattet, aber sobald sie dann in die Grundschule kommen, da ist eine große Scham da. Also wenn man noch immer noch weint, wenn man sich wehtut, ne? Also dieses immer noch, sage ich mal in Anführungsstrichen, als müsste man sich das doch mal mit dem Alter dann mal abtrainieren und sonst ist man irgendwie zurückgeblieben oder sowas. Aber das Gegenteil ist der Fall. Und da verstehe ich irgendwie die Sorge vieler Eltern, wenn sie merken, mein Sohn unterdrückt irgendwie in Gegenwart seiner Freunde seine Gefühle. Und auch ich habe das schon beobachtet, aber ich glaube, dass das A und O ist, dass wir unseren Kindern trotzdem immer weiter Räume erhalten und wenn das halt einfach die eigenen 4 Wände sind, beziehungsweise die eigene Beziehung zum Kind, also überall dort, wo ich halt mit meinem Sohn bin, dass ich da ihm einen Raum biete, auch weinen zu dürfen. Also er hatte mal einen Konflikt auch auf einem Spielplatz und dann musste er weinen und wollte mit mir auf die Toilette gehen. So, und dann sind wir auf die Toilette gegangen und ich habe ihn in den Arm genommen und er hat sich da ausgeweint. Und er weiß, dass bei mir halt einfach weinen geht. Also da kann er sich ausweinen. Und ich glaube, das ist das der große Knackpunkt, dass Jungen weiterhin diese Erfahrung machen dürfen, immer wieder in gewissen Räumen, dass sie da sicher sind und da weinen dürfen, damit sie nicht vergessen, wie sich das anfühlt, ne?
Das heißt, wenn wir ihnen quasi die Erlaubnis geben, auch verbal, du darfst weinen, das ist okay.
Ja. Okay. Ja, ich denke mal schon, dass es einen großen Unterschied macht, auch wenn sie dann erwachsen sind und sie wissen, da ist ein Raum, da darf ich weinen, beziehungsweise da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, wie erleichternd das ist, sich einfach mal ausheulen zu dürfen, in den Arm genommen zu werden, wie schön sich das anfühlt, wie geborgen sich das anfühlt, dass sie halt das nicht vergessen, weil, ne, wie schnell vergessen wir, oh, wie es ist, dass einer einmal am Rücken massiert und oder in den Arm nimmt oder einfach, dass man ein Netzwerk hat, das unterstützt, dass man aufgefangen wird. Also ganz viele Menschen, irgendwie, insbesondere ich spreche jetzt auch aus Perspektive einer Alleinerziehenden und aus einer alleinerziehenden Community, wenn dann plötzlich mal doch unterstützt wird, dann ist es wie so, oh mein Gott, ich muss gleich heulen, weil sich das so schön anfühlt, weil man hat's vergessen. Das ist so total so rudimentär geworden, ne? Also, und deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir diese Erinnerung aufrechterhalten. Wie ist denn das, wenn ich so sein darf mit all meinen Gefühlen, die halt gerade da sind? Und dass sich unsere Söhne dann auch natürlich mit unserer Begleitung, wenn wir dann immer wieder sagen, auch, guck mal, so ist es, wenn du komplett angenommen wirst als Mensch, mit allen Gefühlen, auch mit deinen Tränen, und such dir Menschen in deiner Umgebung, schaff dir Freundschaften und Beziehungen, wo das möglich ist und wo das geht und vielleicht auch später in einer Partnerschaft wirklich solche Räume dann auch gegeben sind.
Anna, du hast vorhin ganz schön erzählt, wie du sozusagen Anlässe schaffst, um mit deinem Sohn auch über Gefühle zu sprechen. Also, dass du sie benennst, dass er halt von klein auf lernt, dass es da mehr gibt als nur Wut und Freude und manchmal auch gleichzeitig. Und in deinem Buch hast du ein Schlagwort, ich glaube, weiß nicht, ob du das selbst erfunden hast, Action Love. Also da geht es darum, um mit Bewegung und Nähe das Ganze als Türöffner für Gespräche zu schaffen. Mhm. Magst du mal dieses Action Love noch einmal ein bisschen erläutern? Was kann man darunter verstehen und wie kann man es ganz in der Praxis dann umsetzen?
Ja.
Weil Action hört sich ja, da werden wahrscheinlich alle männlichen Zuhörer jetzt gleich hellhörig. Action hört sich erstmal gut an.
Also das habe nicht ich erfunden, sondern ich habe das in diesem großartigen Buch Wie verschieden sind sie wirklich von Lise Elliott, ich glaube, das ist eine Neurowissenschaftlerin, gelesen und habe es übernommen. Und es war aber auch nicht von ihr, sondern von PsychologInnen, glaube ich, kann es nicht mehr sagen. Aber jedenfalls die Grundthese ist, dass man eben bei manchen Jungen bereits Brücken bauen muss. Und auch Brücken bauen ist immer wieder ein Thema in meinem Buch, weil es gibt einfach Jungen, wo die Männlichkeitsnormen halt einfach schon ein bisschen tiefer sitzen, mehr greifen. Und Action Love ist eben eine Art von, okay, ich docke da an deinem Erfahrungshorizont quasi und an deinen Wertevorstellungen und deiner Vorstellung, wie du als Junge anscheinend zu sein hast. Und dann hole ich dich aber rüber. Das heißt, wir machen Sport oder wir fahren einfach irgendwie im Urlaub zusammen mit dem Auto und sitzen nebeneinander oder wir gehen zusammen einkaufen oder spazieren, was auch immer. Wir machen etwas, was ein bisschen jungentypisch ist. So, ich nutze das ehrlich gesagt nicht großartig mit meinem Sohn, aber also ich glaube einfach, weil wir auch so einfach am Tisch miteinander sprechen können. Aber wenn Eltern merken, das geht mit meinem Sohn gar nicht so, da wird er irgendwie so, schämt er sich oder wird irgendwie so, das ist ihm ungewohnt so, dann kann man diese Brücke nutzen und Action Love anwenden und mit dem, also sagen, komm, wir gehen mal raus, wir werfen mal ein paar Bälle und dann kann man mal fragen, wie läuft's denn eigentlich in deiner Freundschaft oder du wirktest irgendwie übrigens vorhin so ein bisschen traurig, war irgendwas und dann hier Ball zurückwerfen und so, ne? Also, dass sie sich einfach wirklich, wir schaffen dann quasi für sie eine Umgebung, in der sie sich wohlfühlen. Und man kann eigentlich, wenn man das auf Männer überträgt, quasi einfach sagen, auch in denen sie sich auch männlich fühlen, weil sie werfen gerade einen Ball so. Also es ist tatsächlich nicht von der Hand zu weisen. Ne? Das braucht irgendwie so ein bisschen so, dass die Männlichkeit nicht zu sehr angegriffen wird, damit ein Wohlgefühl geschaffen wird. Und dann bieten wir eben an, über Gefühle zu sprechen. Und das hilft auf jeden Fall dabei, in Kommunikation zu bleiben mit den Kindern.
Das hört sich ja nicht nur so an, als würde es den Jungen helfen, sondern vielleicht auch den Vätern, oder? Weil letztendlich dein Buch heißt, die Jungs von heute sind die Männer von morgen, Väter von morgen. Und wir wissen ja alle, dass wir oder viele von uns da vielleicht auch noch ein bisschen Nachholbedarf haben.
Ja, genau. Ich glaube auch, dass es hilft auch, also ich meine, viele, es heißt auch, dass viele, ich habe mit einem Schweizer Männlichkeitsforscher gesprochen auch zum Thema Freundschaft, da gibt es ein paar Kapitel im Buch und der sagt eben auch, ja, viele Männer gehen irgendwie zum Mountainbiken oder so, ne? Oder machen irgendwie, da nennt man es Side by Side quasi. Männer sind so in ihrer Freundschaft, machen irgendetwas, Side by Side, gucken in eine Richtung und das ist so dieses Klischee, ne? Frauen sind face to face, gucken einander an beim Kaffee. Ob das jetzt nur überall mal so zutrifft, nein, also bestimmt nicht, aber so, das ist dieses Klischee. Und der Männlichkeitsforscher Steve Stieler hat eben gesagt, also er hat auch tatsächlich zu Männerfreundschaften geforscht, dass es aber auch nicht ganz so ist, dass sie sich irgendwie nicht aufeinander fokussieren, sondern er sieht das schon, dass viele Männer dann eben das Rad nehmen, irgendwo hinfahren, dann irgendwo Stopp machen, sich auch mal hinsetzen und dann mal so wirklich dezent einander fragen, wie läuft's denn bei dir? So komm, so, ne, ohne einander irgendwie überrumpeln zu wollen auch. Und ja, von daher, das trifft auch auf Männer zu. Ja.
Ich find's ein tollen Tipp, den man eigentlich, wenn man so will, wirklich immer und überall machen kann. Und auch bei Freunden, ne? Also wenn man mit denen unterwegs ist, dann gibt's immer irgendwie sicherlich Gelegenheiten, in denen man sowas anwenden kann.
Und ich könnte ja sagen, also spricht euch das an, nehmt ihr das auch, also dockt das an euren Erfahrungswerten an?
Total. Also bei mir wirklich. Ich weiß nicht, wie es Marco geht, aber bei mir tut es das auf jeden Fall. Ja.
Ja, wobei ich sagen muss tatsächlich, ich habe jetzt auch nicht so einen Sohn, der in diese klassische Schublade passt. Mhm. Aber ich kenne natürlich einige.
Also bei meinem Sohn, ja, sehe ich genauso, aber das dockt bei mir generell auch an, wenn ich so auch in meinem Freundeskreis gucke, ne? So, weil ich komme halt doch nochmal eben so aus, würde ich sagen, eher aus einem Alter, wo sagen wir mal, viel Gefühlsspektren unterdrückt wurden.
Mhm.
Ja. So, und da dockt das auf jeden Fall, also gerade auch im Hinblick nicht nur meinem Sohn gegenüber, sondern auch gegenüber Freunden oder so. Mhm. Eine weitere Facette in der Männlichkeit, du hast gerade schon angesprochen, beziehungsweise nicht angesprochen, aber du hast über Männlichkeit gesprochen, ist fragile Männlichkeit, die du auch ansprichst. Vielen Jungen wird es heutzutage ja auch sehr schwer gemacht, sich in gewisser Weise treu zu sein oder treu zu bleiben, Thema Gefühle zeigen. Wie können wir ihnen helfen, so ein Stück weit ein starkes Selbstbild auch von sich zu entwickeln, mit dem sie rausgehen können, Gefühle zu zeigen, ohne Angst haben zu müssen vor Zurückweisung oder sowas?
Ja, genau.
Ohne Katze.
Ja, meine Kater ist gerade auf meinen Schoß gekommen. genau, fragile Männlichkeit, total spannendes Konzept, auch weil da habe ich auch bei der Recherche so viel noch dazu gelernt. Einfach auch schon, ne, sich mal diesen Satz auf der Zunge zergehen zu lassen. Männlichkeit, das ist der, also die quasi die Definition auch von fragiler Männlichkeit. Männlichkeit muss ständig neu hergestellt werden. Das heißt, sie ist nicht einfach so, sondern muss hergestellt sein. Und sie ist quasi ein sozialer Status. Und da fand ich zwei Studien so spannend. Die sind schon 20 Jahre alt von PsychologInnen Bossom und Vandella. Die haben quasi erstmal im ersten Schritt gefragt, wie verlieren Frauen, also Studienteilnehmende, gefragt, wie verlieren Frauen ihre Weiblichkeit und wie verlieren Männer ihre Männlichkeit. Und das ist schon mal so krass, ne, dass die bei den Frauen wirklich lange überlegt haben, wie verlieren die denn ihre Weiblichkeit? Vielleicht, wenn die Gebärmutter entfernt wird, vielleicht bei einer Geschlechtsumwandlung. Und bei Männern war das so ziemlich schnell, zum Beispiel, wenn sie arbeitslos sind. So, ne? Da muss nicht viel passieren. Insbesondere so alle Sachen, ich meine, Arbeit ist ja auch ganz eng verknüpft mit sozialem Status. Da muss nicht viel passieren und einem Mann oder einem Jungen wird die Männlichkeit abgesprochen. Da müssen nur drei Tränen rollen und dann heißt es schon, nein, ein echter Junge weint doch aber nicht, komm, so, ne? Und dann haben sie eine zweite Studie aufgesetzt und gefragt, sich selbst dann gefragt, wie reagieren Männer denn, wenn ihre Männlichkeit bedroht wird? Und da haben sie ganz einfach Männer nur Zöpfe flechten lassen und haben dann festgestellt, also wir hatten noch eine Kontrollgruppe, wo sie keine Zöpfe flechten mussten, haben dann festgestellt, dass die Männer, die Zöpfe flechten mussten, danach aggressiver waren und natürlich nicht einfach, weil Zöpfe flechten mega aggro macht, sondern sie haben eben vermutet, dass Aggression ja auch eine Eigenschaft, also eine männliche Eigenschaft quasi ist und dadurch eben die Männlichkeit wieder hergestellt werden sollte. Das heißt, ich habe einen Zopf geflochten, das bedroht mich in meiner Männlichkeit, also muss ich jetzt mal ein bisschen so hier ein bisschen härter auf den Tisch schauen, damit ich mich wieder als richtiger Mann fühle.
Geht auch nicht, also hartes, aggressives Zöpfeflechten, kann man da nicht beides miteinander vereinen?
Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht hatten die so Friseurpuppen oder sowas, da wäre das vielleicht möglich. Aber nee, die haben sich da, glaube ich, schon Mühe gegeben und danach in der Zeit waren sie aggro. Aber es zeigt halt einfach schon, ne, was da in der Gefühlswelt von Männern eben oder in der Affektwelt auch dann vor sich geht. Also spannend ist eben einfach, dass diejenigen, die besonders stark sich an Männlichkeitsnormen orientieren, sich so verhalten. Was wiederum für Eltern bedeutet, wir müssen schauen, dass wir unsere Söhne
unabhängig von diesen Männlichkeitsnormen erziehen. Also du hast ja gefragt, wie können wir ein gesundes Selbstbild herstellen und fördern bei unseren Söhnen? Ja, indem wir eben möglichst keine Erwartungen hegen, die jetzt irgendwie sich an Männlichkeitsnormen orientieren. Das heißt, dass wir irgendwie unseren Söhnen eine Freiheit lassen, zu sagen, klar ziehst du auch mal einen Rock an oder ein pinkes T-Shirt, klar kannst du dir die Nägel lackieren, dass wir sowas vielleicht sogar fördern, indem wir eine breite Varianz von Männlichkeitsbildern als Fotos oder als Bilder in der Wohnung, ne, also an die Wände hängen oder Musik hören von oder in Künstler zeigen, die eben sowas wie Harry Styles oder sowas, ne, die eben auch sich selbst distanzieren von Männlichkeitsnormen. Also je mehr wir uns orientieren und unseren Söhnen vermitteln, orientiere dich bitte in deinem Sein, in deiner Gefühlswelt an Männlichkeitsnormen, desto prekärer und also fragiler wird ihre Männlichkeit, desto weniger resilient sind sie in Krisen. Und je mehr wir, also ich kann eigentlich immer nur wiederholen, was eine Erziehungswissenschaftlerin gesagt hat, Petra Fox heißt die, und es gibt auch ganz viele andere Studien, die immer wieder sagen, auch Lise Elliott, die ich schon erwähnt hatte, die immer wieder sagen, je mehr wir Söhne so erziehen, dass sowohl Männlichkeit als auch Weiblichkeit, wenn wir das jetzt mal so binär betrachten, aber je mehr Kompetenzen, die irgendwie wir Weiblichkeit und Männlichkeit zusprechen würden, sowas wie Fußball spielen, aber gleichzeitig malen, oder nähen und gleichzeitig Bälle werfen oder was auch immer, Mathematik und irgendwie lesen, Gedichte besprechen und so weiter. Je mehr wir in der Varianz in das komplette Spektrum gehen in der Erziehung, desto resilienter werden unsere Söhne und desto erfolgreicher zum Beispiel auch in der Schule, weil sie halt einfach mehr Kompetenzen entwickeln als nur diese eine Hälfte, diese eine blaue Hälfte. Ne?
Spannend. Ich will noch einmal kurz auf den Titel deines Buches kommen. Der heißt ja Jungs von heute, Männer von morgen. Also das ist der Haupttitel. Nun ist es ja so, dass die Männer von heute die Jungs von gestern waren. Und die hatten tatsächlich nicht die Möglichkeit, dein Buch zu lesen. Was würdest du denn unseren männlichen Hörern raten, die da tatsächlich Defizite haben, aber es eigentlich jetzt besser machen wollen als die Generation vor ihnen? Also natürlich kann ich sagen, wenn ich in dieser Bilderbuchfamilie bin, Vater, Mutter, Kind, dann überlasse ich der Mutter die Domäne der Gefühle, weil die hat's ja drauf und ich ziehe mich zurück. Aber das kann's ja eigentlich nicht sein. Also und der Wille ist ja auch da bei vielen Vätern heutzutage. Aber auch das Defizit. Hast du da einen Ratschlag?
Also was die machen können, also ich habe ja auch mit dem Psychotherapeuten Lukas Maher gesprochen und er sagte halt, dass also er hat einerseits, also wir haben so ein bisschen verglichen, er hat einerseits so mal die Boomer-Generation betrachtet an Männern, die zu ihm in die Psychotherapie kommen und auf der anderen Seite die Anfang 20-Jährigen. Und er meinte, er sieht so krasse Unterschiede, die Boomer-Generation, mit denen muss er erstmal so das Einmaleins der Gefühle durchgehen, das Gefühls-ABC einmal so von Grunde auf lernen, was wir vorhin schon besprochen haben, einzelne Gefühle so ein bisschen facettenreicher unterscheiden zu können. Und die Anfang 20-Jährigen, er meinte, da sind ganz viele während oder nach der Pandemie zu ihm gekommen, was er schon erstaunlich fand, dass sie einfach gekommen sind und gesagt haben, ich glaube, ich habe ein bisschen Probleme gerade mit meinen, also mit meinen Emotionen und ich fühle mich irgendwie nicht gut, ich glaube, ich brauche mal Hilfe. Und die waren schon längst über das Gefühls-ABC hinaus, meint er. Er sagte, die waren total anschlussfähig an das therapeutische Setting und dass er bei jedem Einzelnen von denen rausgehört hat, dass die Mutter eben mit denen schon in der Kindheit ganz viel über Gefühle gesprochen hat. Das heißt, ja, Mütter können super, super viel bewegen und man kann auch sagen, ja, eine alleinerziehende Mutter, die mit ihrem Sohn über Gefühle spricht, die kann ganz, ganz viel machen. Also ist quasi genau das Vorbild, das auch ein Vater sein kann. Aber natürlich die Väter wollen ja auch in Beziehung gehen mit ihren Söhnen. Die wollen ja nicht mehr, viele Väter sehen keinen Sinn mehr darin, nur sich der Arbeit zu verschreiben und sich komplett diesem Sog hinzugeben und am Ende irgendwie nichts von ihrer Familie zu haben. Und von daher, denen würde ich raten, also ich meine, man kann nicht alle über einen Kamm scheren, ne? Aber manchen tut vielleicht auch eine Therapie gut, weil da lernt man total gut, seine eigenen Gefühle wahrzunehmen. Also, und auch nicht nur Gefühle. Ich habe ja Selbsttherapie gemacht, 3 Jahre. Man lernt halt, was ich auch vorher nicht konnte, einfach mal irgendwie so Körperregungen wahrzunehmen, zu spüren. Ah, da tut's mir gerade weh im Nacken oder heute beiße ich meine Zähne ganz schön aufeinander. Also was so immer so weggemacht wird im Alltag, so immer ignoriert wird, das lernt man plötzlich wahrzunehmen und man lernt auch eben über seine Gefühle zu sprechen. Dann noch ein anderer Tipp wäre, und ich glaube, das ist schon fast ein bisschen provokant, aber viele Männer haben einfach keine weiblichen Freundinnen. Und da würde ich sagen, hey, schau mal, woran liegt das? Also ist eine Frau entweder nur Partnerinmaterial oder halt einfach, ja, tabu, gar nichts so, darf nicht vorkommen. Warum fehlt vielleicht auch das Interesse an einer weiblichen Freundin? Und da denke ich mir nämlich auch, also wir begeben uns ja und wir werden ja da auch rein sozialisiert. Ich hatte auch lange Zeit nur Freundinnen und habe erst seit ein paar Jahren auch männliche Freunde, weil das immer so ein bisschen gefährlich war. So, und gibt's da noch mehr als freundschaftliches Interesse? So, ne? Also platonische Liebe, dass die auch zwischen Männern und Frauen bestehen kann. Ich glaube, das lernen wir jetzt gerade erst so langsam. Aber wie wundervoll das auch ist, weil man sich rausbegibt aus dieser männlichen, komplett absolut nur männlichen Bubble und Weltsicht und Perspektive und Gefühlssicht. Und man spricht plötzlich mit jemandem eines anderen Geschlechts und kriegt halt einfach eine andere Perspektive mit. Und viele Männer, das hat auch Steve Stieler gesagt, der Schweizer Männlichkeitsforscher, profitieren enorm davon, sich mit einer Frau anzufreunden, ohne dass wir das jetzt irgendwie wieder wirtschaftlich betrachten müssen. Ja, aber sie profitieren davon, weil eben ihre männlichen Freunde oft nicht so in der Lage sind, über Gefühle zu sprechen oder das ablehnen, nicht wollen. Und dann kann man das aber in einem Raum mit einer guten Freundin sehr gut machen. Und da wird es dann auch vielleicht gewertschätzt. Und wo es nicht gewertschätzt wird, wo man dann als Mann abgewertet wird, da würde ich dann das ist dann keine Freundschaft. Dann sucht man sich lieber jemand anderen. Aber das ist eben auch so ein Tipp. Und also wirklich an Männer schaut, dass ihr einen Zugang zu eurer eigenen Weiblichkeit auch findet. Also, ne, das ist ja für manche jetzt auch schon wieder wahrscheinlich ein provokanter Satz. Also ich habe einen absoluten Zugang zu, ich meine, ich glaube nicht an sowas wie männliche oder weibliche Energie. Das finde ich ganz, ganz schwierig, diese Debatte im Internet. Aber wir konnotieren viele Dinge einfach männlich, zum Beispiel Regale an die Wand bohren und andere weiblich, zum Beispiel Gedichte schreiben, keine Ahnung. Und ich habe einen sehr guten Zugang zu allem. Also ich habe da keine Grenze und ich habe dann das Gefühl, wenn ich irgendwie mit meinem Sohn eine Holzburg bauen will, dann baue ich mit dem eine Holzburg und schneide auch das Holz. Also das ist für mich dann, ich muss keine Hürde mehr überschreiten. Und das haben viele Frauen, aber auch viele Männer in die andere Richtung. Und deswegen der ganz unbedingte Tipp, beschäftigt euch mit euren weiblichen Anteilen. Also lernt doch mal stricken. Strickt euren Kindern irgendwie den Kuscheltieren so ein paar Kleidungsstücke oder so. Oder fragt doch eure Söhne mal, ob ihr zusammen was backen wollt und bevor ihr irgendwie Regale an die Wand bohrt. Oder also, dass man alles mit den Söhnen auch machen kann, ne? Und vielleicht aber auch wenn man sich mit in die Care-Arbeit einbringt und zu Geburtstagen Geburtstagsgeschenke mit besorgen soll, auch für die Freunde des Kindes, dann mit dem Sohn auch zusammen überlegen, was mag das Kind, was könnten wir machen, was könnten wir vielleicht noch, wie könnten wir es schön gestalten und so, ne? Dass wirklich die Männer halt in diese Sphäre reinkommen und mehr Zugang haben zum Thema Weiblichkeit. Weil das ist einfach ein Teil von ihnen und wenn man das verleugnet, dann kann man nie ein ganzer Mensch werden, ne?
Jetzt ist ja ganz viel von dem, was du aufzählst, auch natürlich eben eine Art Prägung, oder?
Absolut.
Es ist grundlegend Prägung. Und die Prägung kommt ja hauptsächlich durch die Bezugsperson, gerade in der Anfangszeit. So, was ist, wenn eine Bezugsperson sich da jetzt nicht als das prägende Vorbild für Gefühle halt sieht? Wie lässt sich sowas ändern?
Meinst du jetzt, wenn du feststellst, irgendwie die Mutter des Kindes ist da keine so gute,
zum Beispiel,
ein gutes Vorbild? Mhm. Oder wenn eine Mutter, oder andersrum, ne? Also meinst du jetzt so, dass wenn der Partner, das andere Elternteil da nicht so gut ist?
Genau.
Und wie lässt sich das ändern?
Ja.
Naja, manches lässt sich ändern und manches leider einfach nicht, weil Menschen müssen sich selber ändern, so. Und ich meine, man kann mit dem anderen Elternteil sprechen und sagen, was einem wichtig ist und immer wieder darauf hinweisen und hoffen, dass das andere Elternteil offen ist. Aber wenn da ein Elternteil nicht für offen ist und sich absolut verweigert und zumacht, dann kann man nur mit dem Kind in Reflexion gehen und sagen, du, das und das mit über Gefühle sprechen, fällt dem anderen Elternteil leider echt schwer. Und es müsste das noch lernen. Und es tut mir leid, dass du da jetzt durch musst, aber ich bin für dich da und wir sprechen da jetzt drüber, wenn du möchtest, so, ne? Also dieses Angebot machen. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass ein anderes Elternteil irgendwie ein Kind dann noch gaslightet oder so und sagt, so musst du jetzt, aber das, also so sollst du das jetzt fühlen, weil ich bin recht, also ich habe recht oder so, ne? Mhm. Oder dass wir dann irgendwie noch sagen, du musst Verständnis haben für das andere Elternteil und der ist gerade oder die ist gerade nicht gut drauf und so schlimm war es doch aber auch nicht. Und jetzt komm, lass uns mal einfach weitermachen. Ne? Also, dass man da irgendwie dann einfach, um die Harmonie in der Familie zu wahren, dem Kind quasi seine Gefühle abspricht, das ist dann schwierig. Also da würde ich wirklich immer eher sagen, wir haben den anderen Elternteil gern und du liebst den auch, der liebt dich auch, aber der hat da Probleme, der hat das auch nicht gelernt, über Gefühle zu sprechen und das so einzuordnen. Das tut mir leid für dich. Und dann wirklich diese Position so ein bisschen einzunehmen für den anderen Elternteil.
Im besten Fall lernen sie es beide gleichzeitig.
Mhm. Ja. Ja, aber das ist, glaube ich, irgendwie ein Wunschdenken, ne? Also die Eltern kommen aus ganz verschiedenen. Ich meine, man muss ja auch sehen, das ist ja jetzt irgendwie Fehler, die nicht schlecht sprechen oder so, diese Elternteile, sondern manche kommen vielleicht aus wirklich gewaltvollen Kinderzimmern. Und für die ist es schon ein großer Schritt, nicht körperliche Gewalt anzuwenden und braucht irgendwie alle Kraft. Und dann noch zu erwarten, dass so eine Person ganz reflektiert über ein breites Gefühlsspektrum spricht, das ist zu viel. Ne?
Ja.
Man kann trotzdem natürlich einmal sagen, da hast du ein Defizit.
Eine Frage habe ich noch, bevor ich dann die Hörerinnen und Hörern sagen muss, so, wenn ihr mehr wissen wollt, kauft das Buch. Aber eine Frage habe ich noch, und zwar schreibst du ja auch in deinem Buch, dass Jungs dazu neigen, in Krisen entweder zu verstummen oder total zu explodieren. Und sowohl das eine als auch das andere ist problematisch, bringt uns aber nicht wirklich nach vorne. Wenn ich einen Sohn habe, auf den das zutrifft. Das ist sicher nicht in den ersten Jahren, aber wenn sie dann älter sind und, ich meine, dein Sohn ist 10, da kann das durchaus sein, dass eins von beiden zutrifft. Wie kann ich meinem Sohn dann helfen, Worte für das zu finden, was ihn wirklich bewegt? Weil dann ist ja auch schon einiges geschehen, auch an Prägung. Wie komme ich da raus? Wie kriege ich die Kurve sozusagen als Vater oder auch als Mutter?
Genau, also erstmal verstummen ist nicht unbedingt problematisch. Also es gibt so typisch männliche Verhaltensmuster im Umgang mit Gefühlen und man sagt eben Männlichkeit bedeutet, dass man Gefühle externalisiert. Das heißt, man hält nicht inne und fühlt sie, sondern entweder unterdrückt man sie, beziehungsweise wird gewalttätig sich selbst gegenüber. Das heißt, man ignoriert sie einfach, spürt sie nicht. Also ist so eine innere Härte gegen sich selbst. Und das kann auch verstummen sein. Verstummen oder Schweigen ist aber generell jetzt nichts, wo man sagt, oh mein Gott, jetzt sollten all meine Alarmglocken schrillen. Nee, ich verstumme und schweige auch manchmal, weil ich eben innehalte. Also wir können das manchmal gar nicht so richtig sagen, wenn jemand sich gerade mal zurückzieht aus einem Konflikt und sagt, so, ich möchte jetzt erstmal nicht mehr darüber reden, dann oder ne, ein Kind dann die Türen knallt, dann ist auch okay, dass man das Kind einfach mal ein bisschen kurz für sich sein lässt. Manchmal brauchen wir auch die Zeit, um uns zu sortieren. Also wichtig ist halt vor allem, dass auch diese weiblich konnotierten Bewältigungsstrategien auch dazukommen. Ne? Also kommunizieren, also ich sage jetzt ne, klischeehaft weiblich, ne? Kommunizieren, Kompromisse finden, zuhören und so weiter, innehalten, die Gefühle fühlen, weinen. Aber externalisieren bedeutet leider in der Männlichkeitsforschung ja auch, dass Gewalt angewendet wird, eben dieses Explodieren und zuschlagen oder was auch immer, auch psychische Gewalt, dass man einfach quasi die Gefühle, die man innen hat, nach außen gegen jemand anderen richtet. Also entweder gegen sich selbst oder nach außen gegen jemand anderen. Und das ist tatsächlich problematisch. Genau, wenn man das so beobachtet. Und wie kriegt man die Kurve? Also wenn ein Sohn jetzt irgendwie schon 10 oder 16 ist oder so, das geht immer. Also man kann immer, ich glaube ganz fest daran und auch die Bindungsforschung sagt das, man kann immer überall ansetzen und die Kurve kriegen. Man kann vor allem damit anfangen, als Elternteil sich zu entschuldigen. Also erstmal für sich feststellen, was ist jetzt in den letzten Jahren alles nicht so gut gelaufen? Wie habe ich sonst reagiert in Konflikten? Wie habe ich mein Kind erzogen? Habe ich dem oft gesagt, ach komm, jetzt hör mal auf zu weinen oder war doch alles nicht so schlimm? Oder habe selbst irgendwie die Gespräche, die mein Kind vielleicht gesucht hat, abgeblockt? Und dann kann man zum Sohn gehen und sagen, ich glaube, ich habe ganz schön viel falsch gemacht. Ich glaube, ich bereue mein Verhalten ganz schön. Ich glaube, ich bin dir da nicht gerecht geworden. Ne? Also wirklich einfach mal sich so verletzlich zeigen und sagen, shit, ich glaube, ich habe es verbockt. Und mir ist total wichtig, dass es dir gut geht und dass ich einfach auch weiß, was in dir vorgeht. Und ich möchte doch immer für dich da sein und ich würde gern mit dir auch in Zukunft über deine Gefühle sprechen. Und man kann davon ausgehen, dass Kinder nicht sofort so, ja, und dann packe ich jetzt auch alles aus, sondern da wird vielleicht erstmal eine kleine Irritation sein, so, okay, krass, das ist jetzt mal ein ganz neuer Weg. Vielleicht auch Ungläubigkeit, dass man sagt, was hat denn der jetzt zu viel getrunken oder so. Also dass das Kind das vielleicht gar nicht so ernst nimmt. Aber das sollte man nicht zu überbewerten. Viele Kinder sind froh dann, wenn sie merken, ah krass, ich werde gerade hier vielleicht doch mal richtig gesehen. Und deswegen ein Gespräch macht's nicht, einmal entschuldigen macht's nicht, sondern wirklich dann immer wieder in den konkreten Situationen reingehen und sagen, oh, ich würde gerne hier einen anderen Weg einschlagen. Normalerweise hätte ich jetzt das gesagt. Ich pass auf, mir fällt es gerade immer noch schwer, aber ich würde dir jetzt, glaube ich, erstmal zuhören. Wie ist denn deine Perspektive? Wie hast du das wahrgenommen? Und sich selber dann als Erwachsener vielleicht auch erstmal einfach zurücknehmen. Und dieses Umlernen, das braucht so viel Zeit. Erwartet nicht von euch, dass ihr in einer Konfliktsituation oder in einer schwierigen Situation direkt richtig reagiert. Ich würde erstmal tatsächlich dem Kind zuhören, dann mich nochmal zurückziehen, überlegen, wie passt das jetzt mit meinen Gefühlen zusammen? Dann vielleicht nochmal hingehen, nochmal drüber reden, die eigene Perspektive teilen, aber ohne, dass man das Kind beschämt. Also wirklich dann schauen, dass man das auch sensibel ausdrückt und nicht irgendwie, ja, ich habe schon den Eindruck, du übertreibst jetzt hier oder so, sondern für mich wäre das nicht so schlimm gewesen, aber ich sehe, mit dir macht das richtig viel. Kannst du mir das nochmal erklären? So, ne? Das ist ein langer Prozess und ich glaube aber, man kann echt die Kurve kriegen und die Kinder müssen nach und nach so mit jedem Konflikt, das müssen wir uns dann wirklich auch so vorstellen, um dabei bleiben zu können, mit jedem Konflikt wird dann so ein neues ja Vertrauensfass quasi gefüllt. Ne? Also die müssen erstmal wieder Vertrauen aufbauen, dass der Elternteil die wirklich ernst nimmt, dass er die sieht, dass er die so annimmt, wie sie sind und wie sie nun mal gerade fühlen. Ja, aber das ist absolut zu schaffen, glaube ich.
Aber es klingt nach einem langen Weg oder zumindest nach doch langer Weg.
Glaube ich auch.
Ja.
Was lohnt sich ja, ne?
Ja, immer. Also finde ich auf jeden Fall. Und dann meine letzte Frage dahingehend wäre, Fürsorge, Zärtlichkeit, Nähe ist ja auch etwas, was eben auch lange braucht, um sagen wir mal gelernt zu werden oder zum mal wieder zu rekapitulieren. Was glaubst du, wie lange wird es dauern, um diese Begrifflichkeiten irgendwann auch mal menschlich oder männlich konnotieren? Da stellst du das, weil es sind ja doch, du warst vorhin von weiblich konnotierten, männlich konnotierten Tätigkeiten, Begriffen, was auch immer, da ist ja unsere Sprache doch sehr radikal.
Mhm. Ja.
Gerade wenn es so lange dauert, was glaubst du, wie lange wird das dauern?
Na, ich denke mal, das wird dann erst sein, wenn wir Gleichberechtigung erreicht haben, ne? Also ich meine, das ist jetzt nur eine vage Vermutung. Ich kann es natürlich nicht sagen, das ist auch kaum was man vielleicht berechnen kann oder so. Es kann natürlich auch sein, dass das irgendwie früher ist, weil wir ja gerade so eine neue, auch zärtliche Männlichkeit für uns entdecken. Wir sind jetzt lange durch viele Krisen gegangen. Wir verknüpfen langsam dieses Wort Krise auch mit Männlichkeit. Also sehen, dass das ganz eng miteinander irgendwie verknüpft ist und zu tun hat und einander beeinflusst. Diese Härte und Hierarchisierung und mit Gewalt sich durchsetzen, das ist sowohl für die eigene mentale und körperliche Gesundheit nicht förderlich, als auch in Liebesbeziehungen oder platonischen Beziehungen, alle möglichen Formen von Beziehungen, als auch global, gesellschaftlich merken wir, dass das fördert Krisen so. Und von daher kann es schon sein, dass wir jetzt tatsächlich so eine zärtlichere Form von Männlichkeit entdecken. Aber das wird sich so lange nicht ändern, glaube ich, bis wir auch so eine neue wirtschaftliche Struktur haben, eine neue gesellschaftliche Struktur. Das schreibe ich ja auch am Anfang meines Buches, ne, dass diese Gefühlslosigkeit von Männern, beziehungsweise dieses Männlichkeitsideal, das so total stoisch und hart ist und so, dass das ganz eng mit wirtschaftlichen Zuständen verknüpft ist. Und solange Männer eben ja nichts mit Care-Arbeit quasi zu tun haben, also dass man das einfach so selbstverständlich annimmt, dass ein Vater eben auch in Elternzeit geht, solange werden sie komplett an diesem Sog des Arbeitsmarktes auch geknüpft sein. Solange werden sie, wird wahrscheinlich von Managern genauso wie von Bauarbeitern erwartet werden, dass sie einfach komplett verfügbar sind für den Markt. Und solange werden sie von sich selbst auch erwarten, alles klar, ich darf hier nicht die Kontrolle über mich verlieren, ich muss verfügbar und mein Körper muss verfügbar sein und mein Geist für den Markt. Weil ansonsten, wir sehen das ja auch schon, ne? Sobald jemand Elternzeit beantragt, also ein Mann, wird er irgendwie in vielen Firmen immer noch herabgewürdigt, ne? Und das wird dann irgendwie naserümpfend entgegengenommen. Und vielleicht folgt dann auch die Kündigung danach. Also das ist ganz, ganz nah, also ganz stark verknüpft mit wie wir Gesellschaften aufbauen und wie wir Arbeit sehen. So. Und von daher knüpfe ich das jetzt quasi an diesen, was hat man ausgerechnet, in 130 Jahren oder sowas, wann soll Gleichberechtigung, da gibt es irgendwie so Rechnungen, die habe ich mir aber nicht genau angeguckt, aber dann soll Gleichberechtigung erreicht sein und das würde ja bedeuten, dass sowohl Männer als auch Frauen in Elternzeit gehen und dass Männer dann auch und Väter an Care-Arbeit geknüpft werden. Und von daher, das ist jetzt das, worauf ich setzen würde.
Okay, es klingt sehr lang.
Ja.
Eigentlich. Aber ja, gut, ich meine, du sagst, ne, wir sind auf dem richtigen Weg oder sind auf dem Weg.
Ja, ich würde es aber gerne in meiner Lebzeit erleben.
Gut, dann drücken wir mal ein bisschen aufs Gas und ich glaube, dein Buch und unser Podcast hilft ja schon mal, das Ganze zu beschleunigen. Ich weiß nicht, ob es ausreicht, aber vielleicht reißen wir die 130 Jahre noch.
Ja, vielleicht schaffen wir es in ein paar Jahren.
Anne, was wir auf jeden Fall jetzt schaffen, ist noch die letzte Frage und das ist eine Standardfrage. Jeder, der diesen Podcast mehr oder weniger regelmäßig hört, weiß, dass es bei Spotify eine echte Papas-Playlist gibt, die von Folge zu Folge anwächst, weil nämlich immer der aktuelle Gast oder die Gästin sich ein Lied wünschen dürfen für diese Playlist. Das kann ein Lied sein, was dich heute Morgen geweckt hat, ein Ohrwurm. Es kann ein Lied sein, was du vielleicht beim Schreiben des Buches öfter gehört hast oder auch ein Lied, das thematisch passt. Und jetzt sind wir sehr gespannt, was für ein Lied du auf unsere echte Papas-Playlist bei Spotify setzt.
Ich habe leider die noch nicht vorher gecheckt und weiß nicht, ob ihr es schon drauf habt, aber das ich würde Baba von Absilon nehmen.
Hat sie schon? Nein, das haben wir noch nicht drauf.
Das ist toll. Das ist wirklich toll. Wow, das berührt mich ganz dolle.
Magst du kurz in zwei Sätzen nochmal kurz sagen, was das Berührende für dich dabei ist an dem Lied?
Absilon ist ein junger Rapper und der sagt eben, der singt oder rappt eben, Baba hat einen starken Rücken, der trägt viel mit sich rum bei Nacht so und er wünscht, er wäre ein bisschen schwächer, dann hätte es ihn nicht kaputt gemacht.
Okay.
Also ich habe jetzt quasi einfach das den Songtext.
Ja, aber ich kann jetzt total nachvollziehen, was du meinst. Ne? Mhm. Okay, und alle, die den ganzen Song jetzt mal hören wollen, gucken einfach bei Spotify auf die echte Papas-Playlist, die man, Achtung, jetzt kommt ein bisschen Werbung, die man abonnieren kann, genauso wie unseren Podcast selbst. Abonnieren, anhören, bewerten auch gerne mit 5, 6, 7, 8 Sternen. Und wenn ihr eine Frage habt zu unserem Podcast, zu dieser Folge speziell oder irgendwas, was euch bewegt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben und wohin die E-Mail geht, weiß wie immer der Flo.
Genau, die geht an podcast@echtepapas.de. 5 Sterne reichen auch aus, weil ich glaube, mehr Sterne kann man wahrscheinlich nicht vergeben. Aber ihr dürft andere Sterne auch noch an unseren echten Mamas Podcast vergeben.
Okay, dann hätte man insgesamt 10 Sterne zur Verfügung.
Gut. Das und ist so eine Menge.
Wo wir gerade Werbung machen, natürlich auch für dich, über dein Buch haben wir jetzt schon sehr ausführlich gesprochen. Aber wenn man darüber hinaus noch mehr über deine Arbeit, über dich erfahren möchte, wo geht man da am besten hin? Hast du eine Social-Media-Plattform, die du präferierst?
Ja, also ich bin eigentlich nur auf Instagram unterwegs, weil mehr schaffe ich einfach zeitlich nicht. Anne Dittmann, so heiße ich da, und also wie im echten Leben.
Total überraschend.
Ja, perfekt. Und ansonsten habe ich auch eine Webseite, da kann man mir eine E-Mail schreiben, wenn man mag. Und das war's auch schon. Reicht doch.
Das reicht vollkommen. Und dein Buch ist ja auch relativ frisch draußen jetzt. Das heißt, da ist jetzt nicht auch schon wieder das nächste Buchprojekt wahrscheinlich in der Pipeline. Oder ich meine, du hast vorhin gesagt, du schreibst ja langsam, also wahrscheinlich schreibst du schon, aber es dauert noch, oder?
Es gibt immer 10 Pipelines in meinem Kopf. Ja, mal schauen. Also da geht vieles durcheinander.
Wir sind auf jeden Fall gespannt und die Einladung schreiben wir jetzt schon mal, dass wir dann...
Ja, dass ich endlich Stammgästin werde bei euch.
Ja, genau.
Das ist auf einem guten Weg.
Ja, kriegt man dann Gutschein oder so?
Wir überlegen uns dann was. Wenn das dein Ansporn ist, dann überlegen wir uns was.
Ja, wenn ich was Nettes geschenkt bekomme, dann komme ich noch lieber.
Ja, vorsichtig, was du jetzt sagst, Anne.
Ich komme ja so schon sehr gerne, aber ich lasse mich auch locken.
Okay. Also wir locken unsere Hörer und Hörerinnen erstmal in 14 Tagen wieder, dann allerdings nicht mit Anne Dittmann, sondern mit einem neuen Gast oder Gästin. Lasst euch überraschen. Ja, und dich kriegen wir auch noch irgendwie gelockt, Anne. Wir lassen uns das einfallen. Jetzt erstmal vielen Dank, dass du dieses Mal bei uns warst.
Gerne.
Schön, dass du da warst. Das war sehr abschlussreich.
Ich danke euch.
Mach's gut. Tschüss.
Mach's gut. Bis bald.